Und er so, ja, komm mal mit, muss dir was zeigen. Dann gehen sie aber erstmal zur Bobaton-Kutsche und Madame Maxime kommt dazu. Und Harry denkt sich so, soll ich jetzt dabei sein, wenn er ein Date mit Madame Maxime hat? Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück bei Potters philosophischen Podcast-Programm. Mein Name ist David und ich bin aus Bang und Dave und das hier ist das 19. Kapitel von Harry Potter und der Feuerkelch. Ja, 19 Kapitel, ihr wisst, Teil 1 und 2 waren, gab es kein 19. Kapitel, die waren jetzt schon zu Ende. Aber umso schöner, haben wir noch ein bisschen was zum Quatschen. Wir sind jetzt erst im November. Genau, wir haben ja aufgehört mit dem Brief von Sirius, der Harry gesagt hat, er soll am 22. November nachts um 1, wobei ja noch die Frage ist, ist es der Moment, wo schon der 22. November ist, also quasi 1 Uhr am 22. November, oder ist es die Nacht vom 22. auf den 23. November? Das wird nicht so ganz deutlich aus dem Brief, aber Harry scheint ihn verstanden zu haben. Ich denke mal, es ist der 22. November und dann nachts um 1 ist gemeint. Naja, das ist auch so die einzige Hoffnung, die oder das einzige Schöne, an das Harry sich so klammert in den nächsten Tagen, denn es wird nicht schöner. Es wird beschrieben, wurde es glaube ich im letzten schon, beschrieben als die schlimmste Zeit in Hogwarts. Vergleichbar war nur die Zeit, als er verdächtigt wurde, der Erbe Slytherin zu sein und seine Mitschüler anzugreifen. Das Kapitel heißt übrigens, habe ich vergessen zu sagen, der ungarische Hornschwanz im Original The Hungarian Horntail. Was das genau ist, finde ich, kann man gar nicht am Namen direkt sagen. Ne? Ungarische Hornschwanz klingt wie ein Tier. Wir erfahren später. Ja, Harry ist auf jeden Fall, der wird halt immer noch von allen verarscht und was nicht geholfen hat, ist der Artikel von Rita Kimkorn, die ihren Artikel halt ein paar Tage später rausgebracht hat, denn da ging es in erster Linie um Harry. Cedric wurde gar nicht erwähnt, Fleur und Krumm wurden kurz erwähnt, wurden aber falsch geschrieben. Und es ging die ganze Zeit darum, dass Harry beim Turnier mitmacht und weiß, dass er seine Eltern ihm Kraft geben und dass er ja noch nachts weint, sich in den Schlaf weint, weil seine Eltern tot sind und er sie so vermisst und so. Also so ganz viele Sachen. Es wird beschrieben, sie hat seine Ams in ausführende Sätze gemacht. Also so ganz lange Sätze. Dass er Harry halt nicht sehr hilft. Es hat auch nicht geholfen bei Ron, denn er hatte gehofft, dass sie sich bei Nachsitzen, sie müssen ja zusammen bei Snape nachsitzen, weil sie ihn beide beleidigt haben, hatte Harry gehofft, dass er und Ron sich ein bisschen ausquatschen würden. Aber das hat nicht so ganz geklappt, weil an dem Tag der Artikel rauskam und Ron sich eventuell bestätigt gefühlt hat, dass Harry das alles nur für Aufmerksamkeit macht. Wo man sich auch denkt, Digga, das ist dein bester Freund, ihr kennt euch seit 3 Jahren. Ihr seid seit 3 Jahren kaum voneinander zu trennen. Nur mal im Sommer so ein paar Wochen und in der Schule kaum. Das wird auch noch mal erzählt, weil Hermine, genau, das wird auch noch im Artikel erwähnt, dass Harry ja endlich eine Freundin gefunden hat, die Liebe seines Lebens. Denn Colin Creevy, der Arme, hat scheinbar in Ritas Nähe gesagt, dass er immer mit Hermine Granger unterwegs ist. Jetzt hat Rita Kimkorn das so ausgelegt, dass Hermine seine Freundin ist und es stand drin bildschön und so. Und Hermine musste sich deswegen auch Spott gefallen lassen von den Slytherins, weil sie gesagt haben, die Bildschöne, das wisst ihr ja. Also sie ist inzwischen übrigens wieder aus dem Krankenflügel zurück. Sie hat ja im letzten Kapitel diesen Fluch abgekriegt und ist in den Krankenflügel gegangen. Ja. Hermine ist aber nicht so gut wie mit Ron, weil mit Ron ist das irgendwie besser durchzustehen als mit Hermine. Weil er und Ron sich einfach näher stehen. Ich glaube, das hatte ich auch beim letzten Mal schon erwähnt, dass das ja, genau, Ron und er haben einfach ein anderes Level an Freundschaft, als er es mit Hermine hat. Genau, dann gibt es eine unschöne Situation. Er wird halt die ganze Zeit aufgezogen, der Artikel wird zitiert. Malfoy liest natürlich bei jeder Gelegenheit aus dem Artikel hervor. weil sobald er Harry sieht und Harry ist irgendwann so genervt, dass als jemand ihn ruft, er sagt, ja, ich habe mich gerade, habe gerade geweint, weil ich meine Eltern vermisse oder weil ich meine Mami vermisse und ich weine gleich auch noch mal ein bisschen mehr. Und dann war das Cho Chang oder Cho Chang, die Cho, die ihm einfach nur sagen wollte, dass er eine Feder verloren hat und eigentlich wollte, also er wollte, sie wollte ihm die Feder geben, die hat er wohl fallen lassen und dann wollte sie ihm Glück wünschen für die nächste Aufgabe und er hat sie halt ein bisschen unfreundlich angepflaumt. Und da müssen wir mal kurz über Rufus Beck reden. Ich höre die Dinger ja, damit ich so einen Überblick über das Kapitel habe, höre ich die nochmal bei Rufus Beck an, dass ich so ein bisschen kurz bevor ich das hier aufnehme, immer so, je nachdem wie es tagesablaufmäßig passt, probiere ich das noch einzubauen, dass ich noch das Kapitel vorher höre. Und ja, eigentlich bin ich ja begeistert oder immer sehr amüsiert über die Stimmen, die Rufus Beck so sich überlegt. Dass zum Beispiel Arthur Weasley redet wie ein Hamburger oder Snape redet wie jemand, der irgendwie im Osten von Europa aufgewachsen ist und Hagrid mit sehr schiefer Stimme redet und Moody immer irgendwie so ganz weird Luft holt und so. Ist ja alles okay, ne? Ist ja lustig, ist ja unterhaltsam, ist ja gut gemacht. Allerdings, ich bin mir noch nicht sicher, deswegen will ich den Herrn jetzt noch nicht zu sehr hier kritisieren, aber es klang so in den zwei Sätzen, die sie zu ihm gesagt hat, als würde er sie sprechen, wie man eine, ja, ein Menschen asiatischer Herkunft in, ich sag mal, in den Lucky Luke Comics früher gesprochen hat, also in den Filmen von Lucky Luke, Lucky Lukes letzter Trick und so, bester Trick. Das war Lucky Luke sein bester Trick, ich glaube sein bester Trick. So mit diesem, ja, die können kein R sprechen, stattdessen sagen sie ein L und so. Also dieses sehr klischeehafte und rassistische Stimmenbild, was von Asiaten in Deutschland und Amerika lange Zeit gemacht wurde. Ich hoffe, das ist nicht so. Ich hoffe, das klang nur so, weil ich mir, wenn ich mir überlege, den fünften Band mit dieser Stimme zu hören, da kriege ich eine Krise. Da muss ich sagen, also das finde ich, ich weiß, die Dinger wurden vor 20 Jahren aufgenommen und da war man noch nicht so weit mit diesen Bildern, aber wobei, mit der Stimme war man doch eigentlich schon weiter. Also ich erinnere mich an eine Szene aus einem, in den 80ern wurde er gedreht, da ging es um das Leben von Bruce Lee. Und es war so, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Enter the Dragon, glaube ich. Das war einfach so die Biografie von Bruce Lee, da war er schon gestorben, deswegen weiß man auch, wie der Film endet, er stirbt. Und da gibt es eine Szene, wo er mit seiner Freundin im Kino sitzt und es eben dieser stereotypische Asiate gezeigt wird im Kino und er sich krass darüber aufregt. Also für Asiaten war das offensichtlich schon in den 80ern, beziehungsweise Bruce Lee war es ja dann wahrscheinlich eher in den 60ern oder so ein Ding, dass das einfach rassistisch ist. Und nicht okay ist, die so darzustellen. Das ist halt nur okay für Weiße, die sie darstellen und es dann lustig finden. Für Asiaten war das schon damals verletzend. Naja, wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob es so ist. Es klang sehr danach. Wenn das so ist, bin ich sehr enttäuscht von Rufus Beck und der ganzen Produktion. Und es wird hart sein, die weiterzuhören, weil das einfach sehr anstrengend ist. Dann diese. Ich meine, ich habe sie schon alle. Ich kann sie jetzt nicht zurückgeben. Und ja, deswegen, ich werde es weiter hören und ich hoffe, wie gesagt, dass es nicht so ganz so schlimm ist. Aber ja, na, Cho Chang so eine asiatische Stimme zu geben, ist halt einfach, ich meine, du musst ja auch überlegen, hintergrundtechnisch. Asiaten haben ja angeblich so geredet auf Englisch oder Deutsch, weil sie ja dann, ne, das war halt ihr Akzent. Aber Cho ist halt noch ein Teenager. Wie wahrscheinlich ist denn, dass die muttersprachlich Chinesin war? Also ich vermute mal, dass es eine Chinesin sein sollte, mit dem Nachnamen und mit der Aussprache und so. Deswegen ist es doch viel wahrscheinlicher, dass ihre Eltern oder ihre Großeltern von China nach England gekommen sind und dort sie geboren wurde. Deswegen ist so ein Akzent halt komplett fehl am Platze, weil sie wahrscheinlich eher sprechen würde wie ein ganz normales britisches Mädchen. Ja, okay. Das hat mich wirklich schockiert, als ich das heute gehört habe. Dass ich so, Alter, es ist nicht sein fucking Ernst. Naja, kommen wir zurück zum Kapitel. Denn im Buch steht das nicht so. Da sagt sie das eher ganz normal wie jeder andere. Gut, sie sind dann, Hermine und Harry, Harry ist dann ein bisschen genervt und Hermine probiert zwischen Ron und Harry immer wieder zu schlichten. Harry will aber nicht und er sagt, nee, ich entschuldige mich nur bei ihm, wenn er zugibt, dass ich mich nicht reingeworfen habe und er sich bei mir entschuldigt. Und Ron hat halt scheinbar auch keinen Bock auf Harry oder sich bei ihm zu entschuldigen. Warum wird gar nicht so klar, das wird gar nicht so richtig erwähnt, warum er sich jetzt sagt, nee, ich will mich jetzt mit dem nicht zusammenraufen, ich habe keinen Bock mehr auf den. So. Ich finde es halt wirklich echt übertrieben, dass er sauer auf ihn ist, okay, aber dass er ihm jetzt vehement über mehrere Wochen nicht glaubt und nicht mit ihm reden will und so, das finde ich kindisch. Gut, dann ist aber Wochenende in Hogsmeade. Das ist das Wochenende vor der ersten Aufgabe. Also Samstag, Dienstags ist die erste Aufgabe. Es ist besagter 22. November und Harry müsste abends dann in den Gemeinschaftsraum mit Sirius reden. Ne? Um eins war es, nachts um eins. Und Hermine sagt, ja komm, wollen wir nicht zusammen nach Hogsmeade gehen? Und Harry so, ja, alles klar, machen wir. Weil man auch sagen muss, diese Erlaubnis für Harry und Hogsmeade, ne, die ist so ein bisschen schwierig. Beziehungsweise funktioniert sie eigentlich nur, wenn Dumbledore McGonagall persönlich gesagt hat, Harry hat die Unterschrift, er darf nach Hogsmeade gehen. Und sie nicht gesehen hat, wer das unterschrieben hat. Weil McGonagall und auch übrigens Hagrid wissen ja gar nicht, dass Harry und Sirius cool miteinander sind. Dass Sirius Harry nicht umbringen wollte, sondern dass Sirius auf Harrys Seite ist, sein Patenonkel ist und sie Kontakt haben. Das weiß McGonagall ja nicht. Im dritten wirkt es so, als wenn diese Erlaubnis an McGonagall gehen muss. Jetzt im vierten wird es einfach als gegeben gesagt, Harry darf nach Hogsmeade, weil er ja am Ende des dritten Teils diese Erlaubnis gekriegt hat. Dort sagt er nämlich auch, das wird Dumbledore genügen und Dumbledore ist auch ja der einzige Lehrer, der weiß, dass Harry und Sirius gut miteinander sind und dass sie, ne, der weiß, dass Sirius kein Bösewicht ist. Deswegen geht es gar nicht anders, als dass Harry Dumbledore die Erlaubnis geschickt hat oder gezeigt hat, weil er sie wahrscheinlich eher geschickt hat, wann immer das auch gewesen sein soll, weil es gab keine Interaktion zwischen denen, von der wir wissen. Und Dumbledore zu McGonagall gesagt hat, ja, Harry darf gehen, ist alles gut, ist geklärt, kein Problem, so, der hat die Erlaubnis. Ansonsten funktioniert es nicht, weil wenn McGonagall sieht, Sirius Black erlaubt Harry dahin zu gehen, ja gut, das ist dein Patenonkel, aber will er dich nicht töten? Warum erlaubt er dir nach Hogsmeade zu gehen? Ist das eine Falle? Warum solltest du nach Hogsmeade gehen, wenn Sirius Black, der dich töten will, der hier letztes Jahr in die Schule eingestiegen ist, um dich zu töten, dir die Erlaubnis gibt? Wieso willst du dann noch nach Hogsmeade? Das ergibt gar keinen Sinn. Ja, anders funktioniert es nicht. Sonst weiß ich nicht. McGonagall erfährt nämlich meiner Meinung nach erst später, dass Sirius auch ein Guter ist und sie wusste es vorher eigentlich nicht, soweit wir wissen. Aber Harry darf nach Hogsmeade. Er sagt aber trotzdem, oh, ich ziehe aber lieber den Tarnumhang an, weil ich habe gar keinen Bock auf andere Leute, Hermine. Wir können gerne quatschen, ich komme gerne mit, aber ich trage den Tarnumhang. Ich habe keinen Bock auf Nerviererei. Hermine so, ach nee, ey, ernsthaft, ich hasse es, mit dir zu reden, wenn du da drunter bist. Jeder denkt, ich bin bekloppt, weil ich Selbstgespräche führe. Und ich weiß auch nie, wo du bist. Das ist voll scheiße. Aber Harry lässt sich nicht vom abbringen und sie gehen nach Hogsmeade. In Hogsmeade treffen sie auf Rita Kimcorn. Also sie sehen sie von Weitem. Und es wird erklärt, dass sie sich scheinbar ein Zimmer genommen hat in Hogsmeade während des Turniers, damit sie immer vor Ort ist, falls was passiert. Und dann gehen sie noch in die 3B. Achso, Hermine wollte eigentlich... Harry hat dann gefragt, willst du nicht mit Ron gehen? Und sie so, ja, ich dachte, vielleicht könnten wir Ron da treffen. Und Harry so, nee, hab ich keinen Bock. Also, naja, treffen sie sich nicht. Sie gehen aber dann in die 3B-Sinn. Und das ist ganz lustig. Ich spiele ja Hogwarts Legacy aktuell. Und ich habe ein sehr bestimmtes Bild vom 3B-Sinn im Kopf. Der nicht aus dem Film und aber auch nicht aus dem Spiel ist. Also das Bild habe ich schon, ich habe die Bücher ja gelesen mit Hogsmeade und so, das habe ich alles gelesen, bevor ich die Filme gesehen habe. Ich habe den ersten Film gesehen, dann habe ich die Bücher durchgelesen bis vierten und dann kam ja irgendwann erst der zweite, dritte Teil. Und ich habe immer noch dieses Bild im Kopf. Ich finde es aber auch lustig, irgendwie mir das inzwischen mit den 3 Besen aus dem Spiel vorzustellen, weil ich den 3 Besen aus dem Spiel ganz gut finde. Allerdings finde ich, passt der nicht so ganz, obwohl doch, der passt eigentlich sehr gut mit den Ecken und so. Ja, egal, auf jeden Fall habe ich mein eigenes Bild im Kopf, aber ich finde es witzig, bewusst mir dann vorzustellen, wie es wäre, wenn das die Szene in den drei Besen von Hogwarts Legacy spielen würde. Fand ich sehr witzig. Gut, weiter geht's. Sie sind auf jeden Fall in drei Besen, trinken Butterbier, quatschen ein bisschen. Hermine hat ihr BELVR-Ding rausgeholt, damit sie nicht aussieht, als wenn sie alleine hier wäre, sondern sie tut ja, also sie ist alleine hier, sieht so aus, aber sie arbeitet. Und Harry sieht auch Ron, der sitzt zusammen mit George, Fred und Lee Jordan an einem Tisch und quatschen halt. Harry denkt sich auch so, ach Mensch, wie schön es jetzt wäre. Achso, dann sieht er sieht noch mehr. Er sieht noch Hannah Abbott und Ernie McMillan, die an einem Tisch sitzen und Schokofroschkarten tauschen. Sie haben beide einen, ich bin für Cedric Ansticker dran. Dann sieht er Cho mit ein paar anderen Ravenclaws, ein paar Freundinnen von ihr vermutlich. Und sie haben aber keine, ich bin für Cedric Ansticker dran. Das freut Harry. Genau, dann sieht er noch Ron und Fred George und Lee Jordan. Und dann sieht er auch noch Hagrid kurz darauf, der mit Mad-Eye da ist, Moody und er. Und da kann man kurz Hintergrundinformationen bringen, weil es ein bisschen weird wirkt, dass Hagrid dann mit Moody ein Trinken geht. So, ne? Ich meine, klar, sind Kollegen. Aber Hagrid und Moody kennen sich ja vermutlich schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit, denn sie waren ja beide, und da gehen wir jetzt, nehme ich jetzt ein bisschen was vor, was im nächsten Teil erst wichtig wird, aber hier schon geschichtlich passiert ist. Sie waren ja beide zusammen im Orden des Phönix, die Organisation, die Dumbledore gegründet hat, im Kampf gegen Lord Voldemort. Und daraufhin kennen die sich natürlich, weil die halt zusammen im Orden waren. Das heißt, sie kennen sich einfach schon seit 20 Jahren oder so, wenn nicht sogar länger. Man weiß nicht genau, wie alt Mad-Eye ist, aber Hagrid ist ja auch schon, ich glaube, 60 oder so, wenn das hier spielt. Der war ja mit Voldemort in der Schule, also als Voldemort in der fünften war, war Hagrid ja im zweiten Jahr. Naja, auf jeden Fall sind die ja nur ein paar Jahre auseinander und das war ja in den 40er Jahren, also Hagrid ist halt schon ein paar Jahre älter als viele, man immer denkt, wenn man den Film sieht, denkt man ja, Hagrid, der wirkt irgendwie wie so Ende 30, Anfang 40, ungefähr. Ist schwer einzuschätzen, weil er so groß ist. Aber ja, Hagrid ist auch schon älter. So, auf jeden Fall sind die beiden zusammen im Pub und trinken ein, wollen gerade gehen und Harry winkt Hagrid. Und dann denkt er so, ach fuck, der sieht mich ja gar nicht, ich bin ja unter dem Tarnumhang. Dann merkt er aber, dass Moody in seine Richtung guckt, Hagrid was zuflüstert und sie dann auf ihn zukommen. Und Harry so, okay. Und dann lehnt er sich rüber, also Moody, und sagt, netter Umhang, Potter. Und Harry so, what the fuck? Mad-Eye Moody kann mit seinem Auge durch Tarnumhänge gucken. Er erklärt auch, dass das schon ein paar Mal sehr nützlich war. Und ja, sie sind kurz da, unterhalten sich. Und dann sagt Hagrid zu ihm, komm ich doch heute Abend um Mitternacht an meiner Hütte besuchen. Und Harry denkt sich so, fuck. Das ist ja blöd, weil im 1 treffe ich mich ja mit Sirius. Das ist zeitlich sehr eng. Gut, dass Sirius nicht Mitternacht gesagt hat, sonst würde es gar nicht hinhauen. Na gut. Sie gehen dann, Moody und Hagrid gehen dann, wenig später geht auch Hermine und Harry und sie überlegen, wie sie das machen und denken, ja, okay, wir könnten Hedwig vielleicht zu Hagrid schicken und absagen, dass ich heute nicht kann. Dann, achso, er soll übrigens den Tarnumhang tragen, was ja klar ist, weil er darf ja nachts eigentlich um Mitternacht nicht mehr raus, deswegen muss er den Tarnumhang so oder so tragen. Dann denkt sich Harry, ja gut, dann mache ich es so, ich gehe kurz hin, red mit ihm und dann gehe ich schnell wieder und mal gucken, was er will. Okay, gesagt, getan, sie haben dann noch überlegt, wie kriegen sie den Saal leer, falls Leute länger drin bleiben. Hermine meinte, okay, ich werfe halt ein paar Stinkbomben, wenn keiner abhaut, so, dann leert sie sich von alleine. Harry geht auf jeden Fall los, ist um Mitternacht bei Hagrid, sagt, hallo, was geht ab? Und er so, ja, komm mal mit, muss dir was zeigen. Dann gehen sie aber erstmal zur Beauxbatons-Kutsche und Madame Maxime kommt dazu. Und Harry denkt sich so, soll ich jetzt dabei sein, wenn er ein Date mit Madame Maxime hat? Oder wollt ihr mir Madame Maxime zeigen? Ich kann ihn doch jeden Tag sehen. Ist ja nicht schwer zu übersehen. Ich kenne Madame Maxime ja außerdem schon. Wir hatten erst vor kurzem Fotoshooting zusammen. Ne, das hatten wir nicht, aber das habe ich jetzt gesagt. Und dann laufen die so vor und Harry denkt sich so, rennt den hinterher und denkt sich so, ja, was soll ich denn jetzt hier? Ich will Hagrid jetzt nicht bei seinem Date beobachten. Das finde ich jetzt nicht so spannend. Als er schon umdrehen will, weil er sich denkt, Hagrid merkt ja gar nicht, wenn ich weg bin, sieht er plötzlich im verbotenen Wald etwas, das ihn etwas erschüttert, denn dort sind Drachen. vier, um genau zu sein, ein gemeiner walisischer Grünling, ein schwedischer Kreuzschnäuzler, ein chinesischer Feuerball und ein ungarischer Hornschwanz. Die werden von Drachenleuten, also ungefähr 30 sind da, die abwechselnd, also die in Schacht halten, die sind, flippen gerade alle ein bisschen aus und werden mit Stupor, dem Schockzauber, von mehreren gleichzeitig dann zur Ruhe gebracht. Und da gibt es auch einen großen, sehr großen, schwarz-schuppigen Drachen. Das ist der ungarische Hornschwanz, der ist besonders fies. Kurz nachdem die Drachen dann liegen, kommt Charlie Weasley, der ja in Rumänien mit Drachen arbeitet, zu ihnen und redet mit Hagrid und sieht auch Madame Maxine und sagt so, Hagrid, eigentlich sollten die das nicht sehen? Die, wenn sie es ihrem Schützling verrät. Was lustig ist, weil er sagt, ihrem Schützling, also weiblich, ihrem Champion, ihrer Champion verrät oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau, was er sagt. Man merkt aber, es ist weiblich, das heißt, Charlie weiß, wer die Champion sind. Was ja klar ist, weil er wahrscheinlich auch einen Tagesprophet liest, da stehen ja die Namen drin. Hagrid sagt dann, und das ist auch so ein bisschen, Hagrid und Madame Maxime sind ja beide sehr groß. Und Hagrid steht halt auf Monster. Und irgendwie denkt Hagrid scheinbar, dass Madame Maxine automatisch auch auf Monster steht, weil sie auch groß ist. Weil er sagt so, ich dachte, sie will sie vielleicht sehen. Und denkt sie so, ja, normalerweise stehen Frauen jetzt nicht so darauf, Drachen zu gucken beim ersten Date. Wobei, ich meine jetzt in der echten Welt, wenn du da sagst, so komm, wir gucken Drachen, das schon wäre ein geiles Date, oder? Weiß nicht. Bin Mann. Weiß nicht genau, was durchschnittliche Frau so erwartet. Aber ein Date, wo man sich Drachen anguckt, er wäre auf jeden Fall was Besonderes. Nun ja, dann erklärt Charlie auch noch, dass, Harry wird klar, das ist die erste Aufgabe, Drachen. Und Charlie erklärt, dass die an den Drachen vermutlich vorbeikommen müssen. Sie sollten auf jeden Fall weibliche Drachen, die gerade brüten. Also sie haben Eier, die sie beschützen. Deswegen tillen die auch so aus, wenn die sehen, dass da Leute in der Nähe sind, ihre Eier. Und probieren die Eier zu beschützen. Im Prinzip probieren sie ihre Eier zu beschützen, was jeder verstehen kann, denke ich. Genau, Harry denkt sich irgendwann so, okay, ich habe genug gesehen, ich muss scheinbar an einem Drachen vorbeikommen. Charlie hat, glaube ich, ausdrücklich verneint, dass sie besiegen sollen oder so. Er meinte so, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich sollen sie nur dran vorbeikommen, so wie ich es verstanden habe. Weil einen Drachen zu besiegen als einzelner Zauberer ist de facto fast unmöglich, gerade für Schüler. Also für Dumbledore könnte das wahrscheinlich... Aber jemand wie Cedric oder Krumm, die halt schon älter sind, die Drachen zu besiegen, ist ziemlich schwierig. Harry haut dann ab, weil er denkt, ja, ich habe genug gesehen, ich muss jetzt noch mit Sirius reden, muss zurück in den Turm. Auf dem Rückweg rennt er wogegen und trifft auf Igor Karkaroff. Dieser Herr läuft nachts im Wald rum, hat scheinbar Hagrid und Maxime verfolgt. Harry bleibt einfach am Boden liegen. Karkaroff guckt sich um, findet aber niemanden, geht dann weiter und Harry denkt sich, ja gut, dann weiß Krumm auch Bescheid. Madame Maxime wird es Fleur erzählen, Krumm, ich weiß es, dann weiß nur Cedric nicht Bescheid. Naja, das ist ja jetzt nicht so gut. Er kommt dann auf jeden Fall später in den Turm zurück und der Gemeinschaftsraum ist komplett leer und da ist auch schon Sirius Gesicht im Kamin. Er guckt aus dem Kamin. Harry wäre noch lauter erschrocken, wenn er nicht das vorher schon gesehen hätte mit Mr. Diggory, der ja das bei den Weasleys gemacht hat, kurz vor ihrer Abreise. Und dann setzt er sich an den Kamin und quatscht mit Sirius. Und dieses Gespräch ist super interessant, denn da sind sehr, sehr viele Informationen drin, die wir noch nicht hatten. Ja, sehr viele nicht, aber einige und auch Gedanken drin, wo man denkt, aha, okay, interessant. Sirius sagt ihm, also erst schüttelt Harry ihm sein Herz aus, sagt, ach, ist alles so doof, ich hab Schreib mit Ron und hier und Drachen, ich muss jetzt gegen Drachen antreten, was mach ich denn da und bla 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 bla. Und Sirius sagt, ja, das ist aber nicht deine größte Sorge. Und Harry denkt sich so, Drachen sind nicht meine größte Sorge? Okay, was kommt jetzt? Und dann erzählt Sirius ihm, dass Igor Karkaroff ein Todesser war. Er war früher ein Todesser, war auch in Azkaban, ist dann freigekommen, weil er sehr viele Todesser ans Zauberministerium verraten hat. Und Sirius erzählt auch, dass Karkaroff innerhalb von Azkaban nicht sehr viele Fans bei den Todessern hat, weil er halt einige von ihnen dahin gebracht hat. So, wo man sich schon denkt, okay, krass, Karkaroff ist ein ehemaliger Todesser und ist jetzt Schulleiter von Durmstrang? Okay. Und Sirius äußert auch, dass er die schwarze Magie immer noch den Schülern lehrt. Das wissen wir ja auch von Malfoy im Zug. Er gesagt hat in Durmstrang, lehrt man sogar die Magie, die schwarze Magie, da verbietet man sie nicht oder bringt nur das bei, dagegen zu kämpfen, sondern man kriegt sie auch beigebracht. Und Sirius meint auch, dass Karkaroff wohl den Leuten, den Schülern in Durmstrang dunkle Magie beibringt, also schwarze Magie. Und ja, das ist so die eine. Deswegen vermutet er, dass deswegen Moody als Lehrer zurückkam nach Hogwarts, ein Ex-Auror, der auch Karkaroff damals geschnappt hat. Also Moody war derjenige, der Karkaroff nach Azkaban gebracht hat. Weswegen Moody natürlich auch nicht sehr erfreut ist, Karkaroff zu sehen, was wir ja auch gelernt haben. Oder Karkaroff ist auch nicht begeistert, Moody zu sehen, weil die eben so eine Vergangenheit haben, wo Moody ihn einfach festgenommen hat und nach Azkaban geschickt hat. Moody ist natürlich sauer, dass er sich da rausgequatscht hat, weil Moody ja gerne Todesser festnimmt. Ich weiß gar nicht, es kommt später der Satz, dass er Todesser nicht mag, die nicht in Azkaban sitzt, und deswegen mag er Karkaroff nicht. Ich weiß nicht, ob das noch kommt oder schon kam, bin ich gerade nicht sicher. Oder ob das nur im Film war? Nee, ich glaube, das ist auch in echt, ne? Im Buch. Genau. Dann fragt er ihn, ob Harry von Bertha Jorkins erfahren hat. Und Harry so, ja, die ist doch verschwunden und so. Ja, genau. Die wusste vom Turnier, die war ja in der Abteilung von Ludo Bagman. Und die wusste natürlich, dass das Turnier vorbereitet wird. Und jetzt kommt das Spannende, sie ist in Albanien verschwunden. Und laut Sirius, Sirius Information, und Dumbledore hat es auch im zweiten Band erwähnt, dass Voldemort sich aktuell in den Wäldern von Albanien aufhält. Und laut Sirius Information ist Voldemort wohl immer noch in Albanien und verhält sich da versteckt. Also das, was von Voldemort übrig ist. Das heißt, wenn sie vielleicht auf Voldemort gestoßen ist, das ist jetzt Sirius' Überlegung, dann könnte es sein, dass Voldemort von diesem Turnier erfahren hat. Und wie wir aus dem Traum am Anfang wissen, der ja eventuell eher so eine Art prophetisches Träumen war oder so, beziehungsweise man nicht genau weiß, was es war, ob es, ne, da ging es ja auch schon darum, dass sie eben einen Plan haben, der, also da was angedeutet haben in die Richtung. Es wurde, das Trimagische Turnier wurde nicht erwähnt und auch Bertha Jorkins wurde, glaube ich, nicht erwähnt. Aber es wurden so Dinge angetäuscht, dass das ja was geplant ist, um einen Mord an Harry zu planen. Und Harry überlegt jetzt, ob Karkaroff ihn reingeschmuggelt hat als ehemaliger Todesser. Sirius glaubt aber nicht, dass Karkaroff der Todesser ist, der ihn reingeschmuggelt hat. Vor dem soll er sich allgemein nur in Acht nehmen, weil er nicht glaubt, dass Karkaroff sich Voldemort wieder anschließen würde, bevor Voldemort genug Macht hat, um ihn zu schützen. Genau, das sind so die Infos, die Harry kriegt. Also Karkaroff ist ein ehemaliger Todesser. Moody hat ihn hops genommen, deswegen ist wahrscheinlich Moody auch in Hogwarts für dieses Jahr, weil Dumbledore eben wollte, dass ein Ex-Auror da ist, wenn auch ein ehemaliger Todesser da ist. Und Voldemort könnte eventuell was mit dem Verschwinden von Bertha Jorkins zu tun haben. Das ist aber nur eine Vermutung von Sirius, weil eben der Ort passt, wo sie verschwunden ist und wo sich Voldemort gerade aufhält, sehr sus ist. Dann kommt noch, genau, dann noch das mit Karkaroff und dass er ihn wahrscheinlich nicht ins Turnier geschmuggelt hat, aber eben, ne, und dann sagt er noch, dass er sich um die Drachen kümmern muss, also, genau, dann sagt Sirius noch, dass Harry einen Drachen relativ leicht mit einem einfachen Fluch besiegen kann. Ein Schockzauber sollte er nicht versuchen, dafür ist das die Schuppen zu dick, die bringen nichts. Also auch die Drachenzüchter, Hüter, Typis, Charlie und seine Kollegen brauchten mehrere Schockzauber, um einen Drachen außer Gefecht zu setzen. So, das würde Harry einfach nicht schaffen als Einzelner. Und bevor er das aber sagen kann, hört er Schritte. Und er sagt, Moment, was ist das? Und dann verschwindet Sirius. Und wer kommt die Treppe runtergestopft? Es ist Ron in seinem Pyjama. Und das Lustige ist, dass Ron scheinbar runtergegangen ist, weil er nicht wusste, wo Harry ist. Harry ist deswegen aber sauer, weil Ron natürlich jetzt verhindert hat, dass Sirius ihm was sagen konnte. Lustig ist, er wäre auch gar nicht schlimm gewesen, wenn Ron Sirius gesehen hätte, weil er denkt so, ach so, ja, Sirius, klar, kenne ich. Dann hätte Harry hätte ihm jetzt aber auch sagen können, du hast gerade Sirius verscheucht, ich habe gerade mit Sirius geredet, Mann. Er wollte mir was sagen, was ich die erste Aufgabe lösen kann. Dann wäre Ron ja wahrscheinlich schon aufgetaut und hätte gesagt, fuck, ey, sorry, das tut mir voll leid. Das wusste ich nicht. So, ich wollte nur gucken, wo du bist, weil du nicht oben im Bett lagst und so. Das ist auf jeden Fall, und Harry ist wütend, Ron ist wütend, und dann stapft Harry wütend an ihm vorbei und legt sich ins Bett, und dann endet das Kapitel sehr komisch, denn es heißt, er ist so wütend und liegt im Bett und hört nicht mal, wie Ron ins Bett kommt, was so eine Andeutung ist, das klingt wie Ron war gar nicht im Bett. Wo du denkst so, hä, wo war Ron denn sonst? Hat er auf dem Sofa im Gemeinschaftsraum gepennt oder was? Naja, vielleicht erfahren wir es im nächsten Kapitel, ich weiß es nicht genau. Aber das fand ich so ein ganz seltsames Ende. Ja, das war's im Großen und Ganzen. Harry weiß jetzt, was die erste Aufgabe ist und er weiß, dass ein Todesser im Haus ist. Ja, wie wird er die erste Aufgabe machen, wissen wir nicht, aber vielleicht erfahren wir es im nächsten oder wir verfahren im nächsten, denn das nächste Kapitel heißt die erste Aufgabe. Es ist relativ deutlich, was da passiert. Er weiß allerdings noch nicht, wie er dran an dem Drachen vorbeikommen soll. Das hat Sirius, glaube ich, auch gesagt. Interessant ist auch, Sirius sagt zu ihm, dass er in einem Zauberhaus eingebrochen ist und dort den Kamin benutzt. Was heißt, dass man nach Hogwarts auf jeden Fall mit dem Kopf einfach reisen kann, um mit Leuten dort zu sprechen. Was ich persönlich sehr seltsam finde, weil kann man sich dann auch nach Hogwarts mit Flohpulver rein cheaten? Weil dann hätte Sirius ja einfach in den Gryffindor. Aber vielleicht ist da so eine Sperre. Vielleicht ist Ganzkörper Flohpulver verboten, aber mit dem Kopf geht das. Ah, das habe ich bis heute ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, wie der Unterschied da funktioniert. Aber irgendwie muss es einen Unterschied geben, weil sonst hätte er sich ja einfach im letzten Teil, also Sirius, sich einfach im Gemeinschaftsraum reinballern können, indem er sagt, Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Also er weiß ja offensichtlich, wie man den Gryffindor-Gemeinschaftsraum erreicht mit Flohpulver. Ja. Gut, wie auch immer. Das war das Kapitel Der ungarische Hornschwanz. Warum der genau erwähnt wurde, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, keine Ahnung. Gar keinen Sinn. So, dann, ja, das war's erstmal. Wir sind gespannt auf die erste Aufgabe. Ich glaube, ich habe alles Wichtige gesagt. Wir sind jetzt auch schon wieder bei einer ganz guten Länge, die wir nehmen können hier. Und ich heb mir einfach die restlichen Sachen auf. Also es gibt auch gar nicht mehr so viel zu sagen, ne? Also das Spannende hat Sirius eigentlich alles erzählt. Und Harry hat halt erfahren, was die erste Aufgabe ist. Deswegen machen wir hier an der Ende einen Cut. Wir nehmen heute den Zauber, den der andere Zauberstab, Ollivander genommen hat, um Krumms Zauberstab zu prüfen, wodurch dann Vögel rauskamen. Denn da hat er den Zauberspruch genommen. Avis. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.